Ja, auch von meiner Seite aus wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen und ich weiß nicht, mit welchem Gefühl ihr heute Morgen in den Gottesdienst reingegangen seid. Mich haben diese Nachrichten von gestern Abend und auch von heute Morgen wirklich tief getroffen und sehr schockiert. Wir als Christen sind ja auf eine ganz besondere Art und Weise verbunden mit den Juden und Israel, dem Volk Gottes und seinem Land, in dem es lebt. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt denken und fühlen soll in dieser Situation. Wir bitten Gott um Frieden, darum, dass dieser schreckliche Konflikt schnell wieder aufhört. Wir wissen aber auch von der Bibel her, dass Konflikt und Krieg in Israel auch mit zum Plan Gottes gehört. Das fällt mir persönlich schwer zu verstehen. Mir fällt es schwer, das einzuordnen. Wir wollen das tun, was wir als Menschen, die häufig ein begrenztes Wissen haben, die Gottes Pläne auch nicht immer verstehen können oder vielleicht nur sehr selten, es dabei belassen und sagen, Gott, wir bitten dich um Frieden. Und so wollen wir gemeinsam um Frieden beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Herr Jesus, wir kommen an diesem Morgen mit so gemischten Gefühlen zu dir. Herr, wir sehen das tolle Wetter, die Sonne, die scheint. Wir dürfen in dieser Herbstzeit, in dieser Erntezeit erleben, wie reich du uns beschenkst, wie gut es uns geht, gerade hier in Deutschland, dass wir mit Versorgung, mit Frieden und Sicherheit so reich beschenkt und gesegnet sind. Herr, wir müssen mit Erschrecken und unter Furcht feststellen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist. Und wir schauen ganz ungläubig jetzt nach Israel, in das Land, das du ganz besonders liebst und wissen nicht, was da los ist und wissen nicht, was passiert. Herr, wir haben keinen Einblick in das, was da kommen wird und wir wollen dich ganz demütig um deinen Frieden bitten. Bitte schenk du ein Ende der Eskalation, schenk du ein Ende der Gewalthandlung. Bitte führe du alle Täter von Gewalt zur Vernunft und zur Liebe und bitte versorge du alle Opfer von Gewalt in dieser Situation. Herr, erbarme dich. Amen. Jo. Ich möchte heute direkt mit dem Predigttext beginnen. Der steht in 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17. Wer aufmerksam seine Bibel gelesen hat, weiß, dass die 10 Gebote, die heute Thema des Gottesdienstes sind, zweimal in der Bibel vorkommen. Nämlich einmal im 2. Buch Mose, die Version, die ich heute lese, und einmal im 5. Buch Mose. Im 5. Buch Mose ist Mose selbst schon sehr alt. Er spürt, dass es jetzt langsam mit ihm zu Ende gehen wird. Und dort erinnert er das Volk Israel noch einmal an diese 10 Gebote, die das erste Mal so hier im Kapitel 20 von 2. Mose vorkommen. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr im Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Die 10 Gebote sind ein absoluter Grundlagentext des Judentums, des Christentums. Das merkt man schon daran, dass die Konfirmanden früherer Zeiten, die noch auswendig lernen mussten, bei mir, als ich konfirmiert wurde, war es schon ein bisschen harmloser. Da hat es gereicht, wenn man sie kannte. Heute ist man vielleicht froh, wenn die Konfirmanden 1, 2 von den 10 Geboten kennen. Aber es ist ein Text, der weit über Menschen, die glauben, hinaus bekannt ist. Sehr bekannt sogar. Wenn wir jetzt in Ratzeburg, wollte ich fast sagen, aber hier ist morgens auf den Straßen nicht allzu viel los, aber vielleicht durch Lübeck jetzt gehen würden und Menschen treffen und sagen, na, kennst du ein paar 10 Gebote? Die meisten könnten einige nennen. Und euch ging es sicherlich auch so beim Verlesen dieser Worte, dass ihr innerlich so einen Haken dran gemacht habt und gesagt habt, ja, kenne ich, ja, weiß ich, stimmt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter und so fort. Gleichzeitig ging es euch vielleicht auch wie mir, dass man, wenn ich das jetzt alles mal gelesen habe, gemerkt hat, naja, dieses Du sollst nicht nimmt eigentlich relativ wenig Raum ein, aber Gott macht hier eine klare Ansage, droht sogar und verheißt Unheil denen, die da sich nicht dran halten wollen. Also auch ein Element in diesen 10 Geboten, was ich mir nicht immer so merke, vielleicht auch ganz bewusst ein bisschen in den Tisch fallen lasse. Der Großteil der 10 Gebote ist, glaube ich, völlig einleuchtend, da müssen wir gar nicht lange drüber reden, man soll nicht stehlen, nicht morden, nicht lügen und man soll Neid als zerstörerisches Gefühl ausmachen in sich selbst und es bekämpfen, dem Neid nicht nachgeben. Seit langer Zeit kommen aufgrund der 10 Gebote auch immer wieder Kritiker des christlichen Glaubens und sagen, naja, die 10 Gebote, wenn man ganz ehrlich ist, das sieht man doch, haben alle Völker, Religion und Kulturen auf der ganzen Welt. Die alten Römer, die Griechen, die Phönizier, die Babylonier, die Chinesen, die Inka, die Maya, alle Kulturen, Religionen haben so einen oder so einen ähnlichen Regelkatalog. Und viele Gesetze und Regeln, die wir hier drin lesen sollen, zum Beispiel nicht stehlen, nicht morden, nicht lügen, haben doch auch die anderen Völker. Kritiker des Glaubens sagen dann, ist das nicht einfach nur der gesunde Menschenverstand, den wir hier haben? Ist das nicht selbstverständlich? Immerhin müsste ich jetzt fairerweise zugeben, ihr wisst ja, ich bin als Zweitberuf noch Lehrer. Auch meine Fünftklässler, wo ich gerade Klassenlehrer bin, würden auf viele dieser Regeln selber kommen. Ist das hier nicht nur gesunder Menschenverstand? Bereits der Apostel Paulus, einer der wichtigsten Theologen und Missionare des frühen Christentums, war sich dieser kritischen Anfrage bewusst. Im Brief an die Christen in Rom schreibt er deswegen Folgendes. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, also unter den Menschen, offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit der Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben die Menschen keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und in ihren unverständiges Herz ist verfinstert. Paulus stellt hier also fest, gerade die Schöpfung und dass wir als Menschen auf der ganzen Welt diese grundlegenden Gesetze in uns drin haben, zeigt doch, dass Gott existiert und dass wir von ihm geschaffen sind. Er sagt, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Und so ist es wirklich. Die Menschen wissen auf der ganzen Welt, dass Mord und Totschlag, Lüge, Betrug, Ehebruch, Diebstahl oder die Geringschätzung der eigenen Eltern etwas Schlechtes, etwas Zerstörerisches ist. Die große Frage, die sich stellt, ist, wie verhalte ich mich persönlich? Wie verhältst du dich zu diesem moralischen Kompass, den jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, in sich drin hat? Wie gehe ich damit um? Was machen wir daraus? Es ist ja schon in den Nachrichten angekommen, in den politischen Talkshows, sicherlich auch bei euch auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule. Wir leben heute in einer extrem moralischen Gesellschaft. Heutzutage wird alles, was wir tun, beurteilt. Unsere letzte Reise mit dem Flugzeug, ob wir richtig Müll trennen, Fleischkonsum, auch die Art, wie wir sprechen. Alles wird moralisch beurteilt. Die Gesellschaft ist ja sehr sensibel geworden, auch für die kleinsten Formen von verbaler, psychischer oder körperlicher Gewalt. Und obwohl wir ganz gesellschaftlich gesehen so extrem sensibel bei vielen Fragen geworden sind, stellen die 10 Gebote uns trotzdem nach wie vor massiv in Frage und sie stellen große Fragen an uns als Einzelnen und an uns als Gesellschaft. Jede Form von Diskriminierung wird heute an den Pranger gestellt. Aber zu Hunderttausenden lassen wir es zu, dass Kranke, Alte und Pflegebedürftige in der Einsamkeit auf das Unvermeidliche warten. Für jede Kröten- und Mäuseart werden heute komplexe Naturschutzgesetze erlassen. Aber über den tausendfachen Tod der Menschen im Mittelmeer sind wir gleichgültig geworden. Das muss ich auch bei mir erschreckend feststellen, wenn es in Nachrichten wieder heißt, wieder 300 Leute ertrunken. Eine Nachricht unter vielen. Kinderrechte und Kindergrundsicherungen sind große Themen unserer Tage und gleichzeitig wird zunehmend das Recht des ungeborenen Lebens negiert und mit Füßen getreten. Wir mögen hier und da vielleicht sensibler geworden sein bei der Frage nach dem richtigen Fleischkonsum, bei der Frage nach Umweltschutz oder Geschlechterfragen. Aber irgendwie muss ich doch feststellen, und ich bin mir sicher, dass das jeder von euch kennt, dieses nagende Gefühl in einem drin, dieses schlechte Gewissen, dieses Bewusstsein dafür, dass in unserer Gesellschaft, aber auch in meinem Leben etwas ganz grundsätzlich falsch läuft, das ist nach wie vor da. Das ist sogar vielleicht stärker geworden, seitdem sich die Gesellschaft so moralisiert hat. Und so erleben wir auf der Arbeit, in der Schule, im Freizeitverein oder auch hier in der Gemeinde, wie der Gegenwartsmensch, wie du und ich, auf dieses nagende, schlechte Gewissen in uns drin her reagiert. Die einen fühlen sich permanent schlecht, entschuldigen sich für jede Flugreise, schämen sich für den letzten Grillabend und nehmen sich fest vor, in Zukunft weniger mit dem Auto und mehr mit dem Zug zu fahren. Die anderen lehnen all das ab, das halten sie alles für Quatsch, machen sich lustig über Veganer, Klimakleber oder Genderaktivisten und sagen, dass sie mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen. Kennst du dieses nagende Gefühl auch bei dir in deinem Alltag? Erlebst du auch die großen gesellschaftlichen Debatten oder merkst du es eher in deinem persönlichen Leben, dass da was nicht stimmt, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was wir eigentlich tun sollten und dem, was wir tun? Wenn du vielleicht bei der Versicherung oder bei der Steuer falsche Angaben machst, wenn du bei deinen Mietern zu hohe Mietabgaben einforderst, wenn du wieder schlecht über andere geredet hast, wenn du dir Pornografie oder Gewalt am PC angeschaut hast, wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Viele Menschen finden durchaus Strategien, um damit umzugehen, um dieses nagende, schlechte Gewissen einem drinnen in den Griff zu bekommen. Ein Bekannter von mir, der erzählt immer ganz gerne, dass er so viele kleine Alltagsbetrügereien macht. Er nennt es natürlich nicht so, aber er macht gerne mal falsche Angaben bei der Versicherung, schwindelt bei Garantien und versucht immer noch mal eine Mark für sich selbst rauszuholen, einen Euro für sich selbst rauszuholen. Und das erzählt er dann auch, was ich ja schon mal interessant finde. Und dann kommen in der Regel 3 Rechtfertigungsstrategien. Und ich glaube, auch die kenne ich von mir selbst und vielleicht kennst du sie auch. Das ist zunächst einmal die Kleiner-Mann-Strategie. Die da oben sind viel schlimmer, die Wirtschaftsbosse, die Politiker, die rauben, lügen und betrügen doch in einer Tour, wenn ich hier nochmal 200 Euro für mich abgreife. Was macht's schon? Da gibt es dann noch die Das-machen-doch-alle-Strategie. Jeder, den ich kenne, betrügt und lügt doch hier mal und da mal. Wenn's alle machen, wird's nicht so schlimm sein. Und nicht zuletzt die Wenn-die-anderen-zu-dumm-sind-Strategie. Ich bin halt besonders clever, ich bin halt besonders schlau. Ich weiß, an welcher Stelle ich noch was für mich rausholen kann. Und wenn du es nicht weißt, dann bist du halt zu blöd. Ich finde es interessant, dass dieser Bekannte, an den ich gerade denke, und Menschen, und häufig Menschen, wo ich erlebt habe, dass die so in den Alltag hineingehen, interessanterweise ein großes Bedürfnis, ja ein sehr großes Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Warum wohl? Man versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Man versucht, das nagende, schlechte Gefühl in einem drin zu beschwichtigen und irgendwie eine Rechtfertigung, eine Erklärung zu haben. Und deswegen vielleicht auch dieses große Mitteilungsbedürfnis. Als Christen können wir dieses nagende Gefühl in uns drin näher beschreiben. Das, was ich jetzt versucht habe, so an Beispielen deutlich zu machen, ist die Unfähigkeit von mir und von uns, nach den guten Geboten Gottes zu leben, wie sie hier in den 10 Geboten drinstehen. Der Apostel Paulus beschreibt in einem anderen Brief an Christen in Galatien, das in der heutigen Türkei, dass es dadurch in uns Menschen zu einer Art Widerspruch kommt. Er spricht vom Fluch des Gesetzes. Warum? Weil wir das nicht einhalten können, weil wir es nicht schaffen und immer ein schlechtes Gewissen bleiben wird. Wie aber kommen wir da raus? In unserer Gesellschaft, ihr merkt das ja vielleicht schon an der einen oder anderen Predigt von mir, dass ich immer gerne so ein bisschen den Bogen zur Politik und zu unserer Gesellschaft spanne, da können wir beobachten, dass die Politik versucht, es besser zu machen. Die aktuelle Bundesregierung will es besser machen, Hass und Rassismus zu bekämpfen. Sie wollen es besser machen, die Umwelt zu schützen, besser daran, Flüchtlinge zu retten und ihnen zu helfen und Kinder zu versorgen. Der Weg der Politik ist der Weg des Gesetzes. Es werden also immer mehr Regeln und Gesetze erlassen. Immer mehr Regeln und Gesetze bestimmen unseren Alltag, um das Schlechte in uns drin, um das Schlechte in der Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Funktioniert das? Oder verspüre ich nach wie vor das schlechte Gefühl in mir drin? Vor 2500 Jahren, so ungefähr, trat ein Jude mit dem Namen Hesekiel auf. Der lebte nicht in Israel, sondern im heutigen Irak. Der wurde aus seiner Heimat verschleppt und Hesekiel war Prophet. Prophet, was heißt das? Das ist jemand, der seine Gegenwart kritisierte, das, was in seiner Gegenwart damals schlecht läuft, kritisierte, zum Beispiel Sozialkritik, und der aber auch aufzeigte, wie Gottes Plan für die Zukunft aussieht. Nicht komplett, sondern in kleinen Teilen. Dieser Mann hatte den Auftrag, Gottes Wort weiterzugeben, und es ist Gott selbst, der im Buch Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26, Folgendes spricht. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Die Lösung auf die Unfähigkeit des Menschen, die guten Regeln und Gesetze Gottes einzuhalten, sind nicht noch mehr Gesetze, sind nicht noch mehr Regeln. Das nagende Gefühl in mir drin kann nicht durch eine große Masse an Gesetzen besiegt werden. Das geht einfach nicht. Es kann nur durch ein verändertes Herz geschehen. Dadurch, dass Gott selbst mich und dich und uns verändert. Dieses veränderte Herz, das fleischerne Herz, wie es Hesekiel hier nennt, wird im Neuen Testament der neue Mensch genannt. Diesen neuen Menschen kriegen wir aber nicht durch Arbeit und Leistung, er wird uns geschenkt. Er wird dem geschenkt, der glaubt, dass Jesus für all das, was wir Menschen Böses getan haben und tun, am Kreuz gestorben ist. Jesus hat damit selbst das Gesetz erfüllt, was wir hier lesen können, und befreit uns auch von dem nagenden Gefühl in uns, von diesem permanenten Zwiespalt, das Gute zu wollen, es aber nicht auf die Reihe zu bekommen. Das ist das entscheidende Geheimnis Gottes. Der Ausweg aus dem Dilemma des Menschseins, das Gute wollen, aber es nicht können, sich permanent schlecht fühlen, das kann nur ein Geschenk sein. Das kann nur ein Geschenk der Wesensveränderung durch Gott selbst sein. Regeln und Gesetze sind wichtig, das ist jedem Kind klar. Meine lieben Fünftklässler, die ich ja eben schon benannt habe, die sollen am Anfang des Schuljahres Regeln und Gesetze selber aufstellen. Die sollen erklären, warum ist es sinnvoll, sich so und so in der Klasse zu verhalten, zum Beispiel dem anderen keine zu verpassen. So sind die auch die 10 Gebote. Die sind uns Menschen, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, größtenteils komplett einsichtig. Der Mensch, der Gott nicht kennt, wird den Zweck und auch die Bedeutung der 10 Gebote weitgehend verstehen. Wer aber an Jesus glaubt und ein neues Herz geschenkt bekommen hat, der erkennt, dass tatsächlich Liebe und Freiheit, diese beiden Begriffe, der Untertitel der 10 Gebote ist. Wer aber glaubt und ein neues Herz geschenkt bekommen hat, der bekommt den Untertitel Liebe und Freiheit in sein Herz geschrieben, so wie Hesekiel es prophezeit hat. Der muss dann nicht mehr die Gesetze halten, weil sonst alle Ordnung zusammenbrechen würde, sondern der will das Gesetz halten, weil er weiß, dass die Gesetze ihm helfen, die in Jesus gewonnene Freiheit nicht wieder zu verlieren. Noch einmal, der will die Gesetze halten, weil er weiß, dass sie ihm helfen, die in Jesus gewonnene Freiheit nicht zu verlieren. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel. Jeder weiß natürlich, dass Diebstahl schlecht ist. Wenn es Diebstahl allgemein erlaubt wäre, dann würde es kein Eigentum mehr geben. Es ist kein Zufall, dass Diebstahl und Gewalt häufig Hand in Hand gehen. Wenn es kein Verbot, keine Ächtung des Diebstahls geben würde, dann würde hier unsere funktionierende Ordnung zusammenbrechen. Das versteht jeder. Wer aber ein neues Herz geschenkt bekommen hat, der weiß, wenn ich mir fremdes Eigentum aneigne, verliere ich auch meine Freiheit. Dann verliere ich meine Freiheit des Gewissens, weil ich weiß, dass mich dann permanent ein schlechtes Gewissen plagt. Und der verliert seine Freiheit vom Materialismus, weil ich mich davon abhängig mache, Dinge besitzen zu wollen, die mir gar nicht gehören. Deshalb schreibt Paulus an die Christen in Galatien, ein bisschen später: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Paulus erinnert hier an die große Freiheit, die wir als Christen haben. Er warnt uns gleichzeitig dafür, nicht wieder selbstsüchtig zu werden und dadurch unsere Freiheit zu verlieren. Die 10 Gebote stellen also mir Christen auch die Freiheitsfrage. Bist du frei von Gewalt? Auch frei von Gewaltgedanken gegenüber anderen, auch gegenüber deinem Feind? Bist du frei davon, dir das nehmen zu wollen, was dir gar nicht gehört? Egal ob geistiges Eigentum oder materielles. Bist du frei von Gedanken und Taten, die deine Beziehung oder deine Ehe in Gefahr bringen? Bist du frei von dem zerstörerischen Gefühl des Neids? Dass die 10 Gebote selber ein Freiheitstext sind, findet sich in ihnen selber drin. Ganz am Anfang heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt oder eben befreit habe. Gott ist ein Gott, der Menschen frei macht. Das ist die große Geschichte des Glaubens vom Anfang bis in die Gegenwart hinein. Und einen praktischen Hinweis darauf finden wir, dass es gerade unfreie politische Systeme sind, Diktaturen, gewaltvolle Regime, die das Christentum verfolgen. Warum? Sie fürchten sich vor der Freiheit, die der Glaube bringt. Die 10 Gebote sind auch ein sehr harter Text. Gott spricht davon, ein eifersüchtiger Gott zu sein, der die Schuld der Väter oder auch der Mütter noch in der 3. und 4. Generation heimsuchen wird. Es fällt mir selbst schwer, das zu verstehen. Aber lesen wir diese Passage vom Freiheitsbegriff her, können wir vielleicht erahnen, warum Gott hier so hart formuliert. Denn wer sich leiten lässt vom Bösen und das Böse sät, der sät auch das Böse für sich, also nicht für sich allein, sondern auch für seine Nachkommen. Denk doch einmal an den Ukraine-Krieg, wie dort auch die Kinder und die Kindeskinder derer, die da jetzt kämpfen, im Hass aufwachsen werden. Schauen wir nach Israel, wie dort die Kinder und die Kindeskinder derer, die jetzt kämpfen, im Hass aufwachsen werden. Gott möchte das nicht. Er will Menschen retten und nicht verderben lassen. Und deshalb ermahnt er uns in den 10 Geboten auch mit einer sehr strengen Stimme, unsere Freiheit nicht wieder aufzugeben, sich nicht dem Kreislauf der Welt wieder unterzuordnen und ständig mit diesem schlechten Gewissen herumzulaufen, das wir mit irgendwelchen billigen Rechtfertigungsstrategien zu kaschieren versuchen. Dass wir da rauskommen, ist aber nur in Gottes Nähe möglich. Die 10 Gebote lassen mich mit 2 Fragen zurück, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Erstens habe ich das im Buch Hesekiel beschriebene neue Herz und bin frei. Trifft das auf mein Leben zu? Zweitens kann ich diese Frage nicht oder nur negativ beantworten. Steht Gott bei mir wirklich an erster Stelle, so wie er es hier fordert in den 10 Geboten? Immer wieder habe ich den Eindruck, dass das neue Leben in Christus, diese Freiheit, die mir geschenkt ist, bei mir häufig mehr Theorie als Praxis ist. Habe ich nicht, obwohl ich Christ bin, trotzdem häufig ein schlechtes Gewissen? Bin ich nicht trotzdem, obwohl ich Christ bin, gefangen von den Dingen dieser Welt, vor denen die 10 Gebote warnen? Warum lebe ich so wenig frei? Vor knapp 100 Jahren trat der Theologe Dietrich Bonhoeffer auf, ist sicherlich einigen von euch ein Begriff, der ja dann später auch von den Nazis verfolgt wurde. Und Bonhoeffer erkannte diese Fragen, dieses müde gewordene Christentum, dieses Christentum, das die Freiheit nicht mehr leben kann, als ein großes Problem der Kirche, schon vor 100 Jahren. Seine Antwort darauf nahm Jesus neu in den Blick. Nur in der gehorsamen Nachfolge von Jesus lösen sich diese kritischen Fragen auf. Und ich lerne, wirklich frei zu sein. Das, liebe Gemeinde, ist mein Anliegen für mich selbst. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der Ähnliches empfindet und Ähnliches wahrnimmt wie ich. Deswegen will ich neu fragen und suchen nach der Freiheit, die Jesus schenkt. Ich will mich neu aufmachen in seine Nachfolge und ich will neu erfahren, was es ganz praktisch bedeutet, wenn die Freiheit und Liebe auch zu den Untertiteln meines Lebens werden. Amen.